Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Eine neue Woche. Tut uns auch sehr leid, dass wir letzte Woche so kurz ausgefallen sind. Ab jetzt hoffentlich wieder in normaler Länge und regelmäßig. Und für die, die jetzt schon Angst haben, wir haben eigentlich auch nicht vor, das nachzuholen und übermäßig zu überziehen. Roman, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich immer auf unsere Diskussionsrunde.
Hi Almut. Ja, also ich finde es unverantwortlich, wie das sein konnte, dass du also am Tag der oder ein Tag nach der Geburt noch nicht hier für 30 Minuten zur Verfügung standst. Nein, also wirklich.
Ja, man muss ja auch mal sagen, wir nehmen ja meistens den Tag vorher auf und an dem Tag stand ich halt nun mal wirklich nicht zur Verfügung.
Also das war wirklich, skandalös. Nein, also wirklich, das war total super. Ich glaube, alle haben sich gefreut. Ich glaube, die ein oder anderen Agenturen oder Portale haben es gehört oder zumindest gesehen, haben es auch aufgegriffen. Und deine ersten Worte zur neuen Tochter, auch das kann man ja sagen, hast du ja auch schon selber gesagt. Da gehst du dann ja insofern transparent mit um. Also ich freue mich, dass du jetzt wieder da bist und find's irgendwie auch Wahnsinn, aber find's auch schön, dass du schon wieder voll am Start bist, eine Woche danach.
Naja, ist ja zum Glück Homeoffice. Ich musste ja nirgendwo hinfahren. Homeoffice genau. kann man ja heutzutage Podcast aufnehmen, da ist das ein bisschen einfacher zu organisieren.
Aber ja, hast ja schon Erfahrung. Also ich meine, das vierte Kind ist dann auch irgendwann Routine.
Genau, und das läuft halt so mit. Und das mag ja auch den Trubel, wenn es schön laut ist mit den anderen und so. Das merkt man.
Dir geht's gut, das ist wichtig. Jetzt können wir wieder diskutieren über sportliche Dinge.
Genau, und du hast mich sogar darauf angesprochen, was ja am Wochenende los war. Es gab ja tatsächlich mal einen Spielabbruch.
Ja, richtig.
Der nicht davon provoziert wurde, dass es irgendwie Fans waren oder Wetter oder was auch immer, sondern mal was Außergewöhnliches. Das Flutlicht in Köln beim Bundesligaspiel der Frauen ist ausgefallen, kurz vor der Halbzeit.
Ja, ich habe es nur gelesen, genau. Ich habe gedacht, so Mensch, hast du das? Da dachte ich natürlich sofort, endlich wieder eine Anekdote bestimmt, Almuts Erfahrung mit Spielabbrüchen oder kuriosen Zuständen bei eigenen Spielen und fand es irgendwie ja absurd und auch so ein bisschen irgendwie charmant, weil es drohte ja keine Gefahr und es war irgendwie einfach lustig.
Ja, es war irgendwie schon auf jeden Fall lustig. Vor allem haben sie ja, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde gefühlt versucht, das Flutlicht wieder in Gang zu bekommen und ab und zu haben mal unterschiedliche Flutlichtmasten geleuchtet, mal alle, mal keiner, mal einer oder zwei. Bekommt man nicht ganz so oft vor. Und das Schöne ist in dem Fall, also ich schätze mal, dass es nochmal neu angesetzt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wertung, wenn noch nicht mal die erste Hälfte gespielt wurde, so bleibt. Habe noch keine Entscheidung darüber gelesen oder keine Neuansetzung. Aber dadurch, dass Leverkusen Gegner war, haben sie ja eine Tagesfahrt. Da muss man nicht mehr ganz so doll was organisieren. Weil wenn man jetzt aus München nochmal für so ein Wiederholungsspiel nach Köln müsste, ist das ein ganz anderer Aufwand. Aber zur Anekdote. Ich habe wirklich lange in meinem Gehirn gekramt und überlegt, was mir zu Flutlicht einfällt. Also als Spielerin habe ich tatsächlich nicht erlebt, dass das Flutlicht so auf dem Platz ausgefallen ist. Also nicht im Profibereich, im Amateurbereich konnte es mal passieren, dass plötzlich beim Training oder so einfach das Flutlicht weg war. Aber mir ist etwas anderes in den Sinn gekommen aus dem Jahr 2009. Da gab es auch noch nicht die Frauen Champions League, sondern noch den Women's Cup, also eigentlich fast das, was jetzt wieder als Euroleague oder als Eurocup ist. Und da hat der FCR Duisburg gespielt. Und es war dann Vorgabe ab einer gewissen Uhrzeit, beziehungsweise auch schon so, dass ausgeleuchtet sein muss. Also du musstest ein Flutlicht haben. Aber das PCC-Stadion, in dem sie damals gespielt haben, hatte kein Flutlicht. Und dann haben sie tatsächlich künstlich Flutlicht aufstellen lassen. Also da waren dann so Teleskoplader mit Lichtern dran, es war irgendwie noch so Hebebühne und die haben dann versucht, die Lux-Zahl zu bekommen, um dieses Spiel im PCC-Stadion gegen Lyon wirklich durchführen lassen zu können. Ja, und das ist so meine Erinnerung zu Flutlicht, da merkt man dann wieder internationales Geschäft, früher beim Frauenbereich, jetzt spielen sie alle in den großen Stadien und früher musste dann einfach künstlich Flutlicht aufgefahren werden, um überhaupt
musste mal für Abhilfe schaffen, ja.
So ein Spiel durchzuführen. Und wir haben uns das tatsächlich auch angeguckt. Damals war ich auch beim U20-Länderpokal und der komplette Länderpokal, also alle, die Länderpokal nicht kennen, das ist ein Sichtungsturnier für die Jugendnationalmannschaften. Da sind alle Landesauswahlen beziehungsweise Verbandsauswahlen, spielen ein großes Turnier in Duisburg und wir waren dann alle eingeladen. Und da sind hunderte von Nachwuchsspielerinnen zu diesem Spiel gefahren, weil es was Besonderes war, internationales Geschäft. Duisburg hat es nachher auch ins Finale geschafft und den Cup auch gewonnen, also die sozusagen Champions League. Und wir haben uns dann alle angucken können, wie der internationale Frauenfußball auf Top-Niveau ist. Also das Spiel war gut, aber das Flutlicht war sehr witzig.
Ja, ich finde es auch irgendwie sehr lustig, aber auch lustig, dass es jetzt ausgerechnet bei so einem Derby Köln-Leverkusen passiert. Du hast recht, das ist natürlich ein Vorteil für die Neuansetzung. Und es ist irgendwie auch kurios, dass es dann ausgerechnet bei so einem Lokalderby passiert. Ich fand es aber auch interessant und letztlich dann bin ich wieder dabei. International, du hast ja gerade gesagt, wie sehr man da vor 15 Jahren noch abgehängt war oder im Vergleich, wie wenig die Infrastruktur da mithalten konnte. Aber sieht man jetzt ja auch, weil die DFL bei den Männern ja eine, ich glaube, nennt man das Ersatzstrompflicht hat. Also ich glaube, das steht in den Statuten der DFL. Im Regelwerk, also innerhalb, glaube ich, schon 30 Minuten, muss dann wirklich ein Spiel fortgesetzt werden können. Wie auch immer das bewerkstelligt wird oder gewährleistet, aber die Clubs werden dafür verpflichtet, bei den Männern. Und bei den Frauen...
Ach, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Das hast du ja schon die nächste Anekdote hier. Wir sind ja ein guter Start heute in die Folge.
Ja, und die Frauen werden, und das habe ich in einem Kommentar gelesen, bei den Kollegen, glaube ich, von Watson, die gesagt haben, die Frauen werden dann im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln stehen gelassen und finde das genau richtig. Da gilt das nicht und dann ist es halt ein Lokalderby in der Fußball-Bundesliga der Frauen und es ist nicht möglich, binnen einer halben, einer dreiviertel Stunde das Spiel fortsetzen zu lassen. Also das zeigt auch schon eine gewisse Problematik auf. Also ich fand den Kommentar, kann ich komplett unterschreiben, unterstreichen und umso besser, dass bei den Männern dieser Weg vorgegeben ist, dass das notwendig und nötig ist und dann klappt's auch. Aber das nur am Rande, um da nochmal Abhilfe zu schaffen. Man kann es auch hinkriegen, dass sowas nicht vorkommt. So lustig und amüsant das auch ist.
Ja, hat halt immer was auch mit Ressourcen zu tun. Ne? Man muss ja ein bisschen was in der Hinterhand haben, dass man sowas dann auch gewährleisten kann, dass es nach einer halben Stunde irgendwie weitergehen könnte. Naja, aber vom Flutlicht können wir auch dann überleiten, können sagen, wie ist es denn jetzt bei der Nationalmannschaft? Ist das Licht an oder ist das Licht aus?
Ah, das ist die schönste Überleitung.
Vor unseren beiden Spielen.
Beste und schönste Überleitung aller Zeiten. Ja, genau. Ich grüße aus Herzogenaurach. Jetzt überlege ich gerade, wenn ihr da draußen zuhört, dann bin ich wahrscheinlich schon in Sinsheim. Dann findet gerade oder hat gerade die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und einem Spieler stattgefunden. Aber die Zeit in Herzogenaurach war sehr kurz, paar Tage. Da konnte man jetzt nicht so viel rauslesen, außer dass das, was Julian Nagelsmann gesagt hat, weniger reden, mehr machen, auch tatsächlich umgesetzt wurde. Also die Bekanntgabe des Kaders vergangene Woche wurde nur in der Pressemitteilung verkündet. Es gab keine...
Ich fand das auch sehr kurzfristig, dass das so, also Donnerstag erst bei Montag Anreise, ist das nicht sonst immer der Dienstag gewesen? Oder täusche ich
mich jetzt?
Nee,
das ist immer der Donnerstag vor dem letzten Bundesliga oder vor dem letzten Spieltag, bevor dann die Länderspielwoche beginnt. Also der Rhythmus...
Habe ich irgendwie falsch abgespeichert.
Ja, der Rhythmus ist normal gewesen, aber es gab mal ein Video, wo dann die Pressesprecherin Franzi Wülle so ein kleines Interview geführt hat. Es gab mal, also es gab quasi, das kleine Besteck war dann, ne, zumindest ein Videobeitrag mit O-Tönen von Julian Nagelsmann. Das mittlere Besteck sozusagen war dann, dass man zugeschaltet war in einer kleinen Runde, wo man Fragen stellen konnte. Und ich sag mal, das Luxus-zwei Michelin-Sterne-Besteck war dann die PK, so wie im September direkt mit Julian Nagelsmann nochmal sprechen zu können. Aber im September auch logisch, weil da war die WM-Quali startete, also es war irgendwie klar, ein neuer Zyklus beginnt und deswegen der große Auftakt. Diesmal war eben das ganz kleine Besteck, also das kaum auffindbare Besteck, nämlich wirklich nur eine Pressemitteilung, in der drei Sätze standen, unser Kader ist stark genug, wir haben ein paar Ausfälle, aber Nene Brown ist zum ersten Mal dabei, gute Reise. Und dann hielt man sich jetzt die Tage auch daran. Woran hat man das wohl gemerkt?
Woran hat man das gemerkt? Worauf willst du jetzt hinaus? Also entweder habe ich jetzt gerade noch ein bisschen Demenz oder wir sind nicht auf einer Wellenlänge hier.
Es gibt ja Mixed Zones oder ähnliche Formate, wo die Journalisten dann nochmal Fragen stellen können. Es gab keine Pressekonferenz, es gab keinen Rudi Völler, keinen Julian Nagelsmann.
Stimmt, es gab nur Einzelstimmen
gab
von den
Einzelstimmen
Spielern,
in,
die ich auch
nicht
nur
in
gesehen
einer Pressekonferenz
habe.
Auf einem großen Podium, sondern es wurden am Dienstag hingestellt David Raum, okay. Kann man diskutieren, Maxi Mittelstädt nicht dabei, nur kann man so ein bisschen über die Abwehr reden. Und Alex Pavlovic, der ja aufgrund Verletzungen und so gar nicht so richtig zum Stamm gehören konnte in den letzten Monaten und Jahren, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Und am Mittwoch kam Olli Baumann, die Nummer 1, das war super. Du hast ja netterweise auch ein paar Eindrücke und Einschätzungen zur Lage der Nation im Torwartspiel in Deutschland schon weitergegeben. Können wir gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Das war dann mal ganz nett über das aktuelle Geschehen auf der Torwartposition. Und es kam Nadim Amiri, der natürlich, so gut er auch gegen Nordirland gespielt hat, einer der Mitläufer war. Also es wurden nicht die großen Namen in die Öffentlichkeit gedrängt, sondern erstmal Luxemburg, Nordirland spielen lassen und dann gucken wir weiter. Also das Licht ist eher aus, im Sinne von, wie sehr wurde man da quasi öffentlich versorgt mit Stimmen. Aber nach innen ist natürlich alles super.
Ja, das hat der Baumann ja auch in seinem O-Ton betont. Von wegen, die Stimmung ist gut.
Der Ball ist gut, die Stimmung ist gut, alle freuen sich.
Ja, gucken wir mal, ob sich das auch widerspiegelt. Ich meine, da ist ja jetzt auch einfach Druck drauf, ne? Also du hast dir schon einen Ausrutscher erlaubt, der größer war, als viele gedacht haben.
Hot Take.
Oder sich man vorstellen konnte. Ja, naja, du hast ja nur gesagt, sie sammeln keine 6 Punkte, dass sie auch noch verlieren, das wäre sogar ein Doppel-Hot-Take.
Ja, sie sagen, eines der beiden Spiele verlieren sie, ja. Aber ist denn dein Thema jetzt die Nationalmannschaft oder hast du einen gewissen Aspekt?
Nee, für mich geht es schon darum, also kriegt Julian Nagelsmann das jetzt hin? Also wir haben ja in seiner Historie jetzt, also Historie darf man ja auch nicht sagen, aber in seiner Zeit als Bundestrainer hatten wir ja schon ein, zweimal genau diesen Punkt, wo man dachte, jo, jetzt sind Schwierigkeiten da und er hat es dann irgendwie wieder umgebogen bekommen.
Seine noch kurze Ära.
In seiner noch kurzen Ära, na, da ging's schon auf und ab. Und es ist jetzt die Frage, ob das auch wieder funktioniert und warum es eigentlich immer wieder diese Rückschläge gibt, weil theoretisch hatte man ja das Gefühl auch so nach der Euro und allem drum und dran, ja, die haben sich jetzt gefangen, die wissen jetzt, was Julian Nagelsmann möchte und wir haben ja auch zwischendurch mal sehr viel lobende Worte gefunden und jetzt stehst du irgendwie wieder da und denkst, haben wir denn jetzt eigentlich wirklich einen Schritt gemacht und wie würde der nächste Schritt aussehen und kriegt er das halt mit dem Kader hin? Es gibt jetzt ja auch einige Stimmen, die dann nochmal aufhorchen lassen haben mit es muss jetzt mal Schluss sein mit den Experimenten und es sind viel zu viele Experimente und es werden nicht die Besten nominiert, sondern andere und das spiegelt sich dann nicht in der Leistung wieder.
Ja, das ist natürlich ein großes,
mega großes,
ein großes Spektrum, weil es steckt sehr viel drin. Ich habe ja interessanterweise ja quasi die sehr kurze Ära oder die Amtsphase von Julian Nagelsmann ja wirklich komplett begleitet und ja auch schon relativ viel mitbekommen und habe ja im März diesen Jahres auch noch mal länger mit dem Bundestrainer sprechen können, was ja außerhalb von Pressekonferenzen und TV-Interviews gar nicht möglich ist eigentlich. Und der Tenor in diesem Interview, ich weiß nicht, ging so eine Viertelstunde, er war schon so ein bisschen, ging es auch um Druck und um die besondere Herausforderung. Was man nicht vergessen darf, der November 23 mit den Niederlagen in Berlin gegen die Türkei, in Wien noch schlimmer gegen Österreich, weil das war wirklich ein blutleerer Auftritt. Da hat er ja die richtigen Schlüsse gezogen. Also er hat sich klar nochmal dafür entschuldigt, oder er hat verteidigt, nicht entschuldigt, sondern er hat verteidigt, dass dann Havertz hinten links spielt, Stichwort Experiment. Hat er gesagt, ja, das hat er super gemacht und so. Aber eigentlich hat er schon eingesehen und dann letztlich mit seiner Entscheidung auch gezeigt, er braucht eine Achse, er braucht gewisse Stützen und braucht so eine gewisse Achse, an der kein Weg vorbeigeht. Hat gesagt, Neuer ist meine Eins, Kimmich ist mein Rechtsverteidiger, Gündogan spielt da, so, da war Gündogan ist mein Kapitän und spielt ein bisschen weiter vorne, da waren so 3, 4 Dinge und Toni Kroos kommt zurück. Das war so ein 5-Punkte-Plan, wenn man alles zusammenzählt, ja. Der 5-Punkte-Plan war dann im März, natürlich bin 7,8 Sekunden durch den Torwart Florian Wirtz auch einmal quasi ausgerollt, weil klar war, die Franzosen geschlagen, die Holländer, wir sind auf dem richtigen Weg, top. Und dann kam diese WM, 5-1 gegen Schottland, die Heim-EM kam, 5-1 gegen Schottland, alles lief. Und wenn der Correa nicht gewesen wäre, dann wären wir ja eigentlich auch Europameister geworden.
Ja klar.
Und das ging ja in der Nations League auch so weiter. Also du haust die Ungarn, ich habe das Spiel gesehen, die Ungarn waren wirklich chancenlos. Die haben keinen Stich gemacht, ich glaube in Düsseldorf war das Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben keinen Stich gesehen und die Ungarn waren immer so ein bisschen unangenehm und schwierig und auch bei der EM. Die hatten keine Chance. Du hast gegen die Niederländer zweimal gut ausgesehen und hast die Bosnier auswärts in einem ekligen Stadion 2-1 besiegt und haust die in Freiburg auch weg. Und dann kam dieses Italien-Spiel, dieser Italien-Doppelpack, wo du bis zur Mitte der zweiten Halbzeit des Rückspiels gewinnst in Mailand, führst 3-0 in Dortmund. Eigentlich ist das Thema dreimal erledigt. Und dann kommt wieder der Nagelsmann, der schon beim EM-Viertelfinale komische Dinge macht, Can Sané statt funktionierendem Andrich, funktionierendem Wirtz einzusetzen und wechselt dann nach 55 Minuten eine Achse aus Goretzka und Stiller aus, die super funktioniert haben, und fängt an rumzuprobieren. Und ab da musst du ja sagen, das ist der Knackpunkt. Die 50. 55. Minute im März diesen Jahres im Playoff-Viertelfinal-Rückspiel der Nations League. Dann verlierst du dreimal hintereinander. Und plötzlich ist es, wie du sagst, es gibt keine Achse, es gibt keine Rollen, es gibt nicht der spielt. Ja, Musiala verletzt, Havertz verletzt, alles verstanden, Kleindienst.
Rüdiger.
Ja, über den kann man auch diskutieren. Aber er hat doch seine, du stimmst mir zu, er hat doch seine Linie verloren, der Bundestrainer, oder?
Ja, ich bin auf der Suche, das zu verstehen, was er da vorhat und wohin er irgendwie will. Also jetzt, auch wenn ich mir das angucke, zum Beispiel mit Schlotterbeck. Also jetzt wird Schlotterbeck so als Heilsbringer dargestellt, ist ja auch richtig, ist ja auch, haben wir ja schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass er auch beim BVB einfach so einen herausragenden Status und auch so eine konstante Leistung bringt. Aber das war ja vor 3-4 Jahren auch noch ganz anders. Also vor 3-4 Jahren war er noch lange nicht auf dem Weg dorthin und da haben sich zwischendurch immer Leute gefragt, ist überhaupt das interpretierbar, was da in ihm gesehen wird, ins Positive oder nicht? Und jetzt muss man dann halt auch wieder diese Frage stellen, wenn man das jetzt in Schlotterbeck hineinpackt, wer ist es denn dann noch drumherum und was hat Julian Nagelsmann tatsächlich irgendwie vor? Weil es hat keine Abwehrformation in den letzten 3-4 Spielen irgendwie gut gestanden, einen sicheren Eindruck gemacht und auch einen selbstbewussten Eindruck gemacht. Normalerweise ist es ja auch so, dass du aus einer defensiven Stabilität heraus irgendwie in der Offensive was leisten kannst. Und wenn du es gegen unterschiedliche Gegner nicht annähernd schaffst, da ja dieses Gerüst zu bilden, finde ich das schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt an einer Person so festgemacht werden kann, dass es sich plötzlich ändert.
Ich kann verstehen, was du meinst, aber da mache ich an dieser Person Schlotterbeck zwei Dinge fest. Zum einen hast du gesagt, er war vor 2-3 Jahren noch nicht der Faktor. Man muss auch sagen, der ist auch 2-3 Jahre gereift einfach. Der ist ein Abwehrspieler, der 2-3 Jahre lang nach und nach Dinge abgestellt hat. Also ich erinnere mich, ich glaube, es war gegen Dänemark der Pass gegen Musiala EM Achtelfinale. Ein überragender Pass, genau das, was Schlotterbeck kann. Durch zwei Ketten der Dänen durch, Flachpass auf Musiala, geht allein aufs Tor. Super, genau das, was er kann. Gegen Italien, kommt rein, spielt Linksverteidiger, spielt im Rückspiel, also im Hinspiel, spielt im Rückspiel, sagt ja auch Julian Nagelsmann jetzt vor der Rückkehr, der beste Mann auf dem Platz, darf er gern wieder zeigen. Der ist gewachsen und interessanterweise das letzte Spiel in Sinsheim im März 23, 2,5 Jahre her, Schlotterbeck, glaube Startelfdebüt, nagelt mich nicht fest, Hansi Flick noch der Trainer, macht ein gutes Spiel gegen Israel, ist jetzt auch keine Top-Nation, aber macht ein gutes Spiel und verursacht kurz vor Schluss einen Elfmeter, den hält Kevin Trapp damals, der im Tor spielen durfte, den hält er zwar, aber macht einen völlig unnötigen Fehler, Stellungsfehler.
Du meinst 22, ne? 23 ist mit Flick zu spät, nee, oder?
Das war im März 23, also entlassen wurde Hansi Flick ja im September 23 nach dem 1-4 in Wolfsburg gegen Japan. Und dann kam ja Oktober 23, Nagelsmann, US-Reise, November, der trist November 23 gegen Türkei und in Österreich. Also es muss jetzt so ungefähr 2,5 Jahre her sein. Du hast allerdings recht. Nee, es war März.
Israel müsste es ja vorher gewesen sein.
Also Flick war im März 23 noch da, aber das Spiel ist genau, das ist jetzt eher, genau, es ist 3,5 Jahre her. Hast recht, sorry. Also es stimmt beide.
Nee, ist nicht schlimm. Ich habe nur auch gerade gekramt.
Es stimmt beides. Also im März 23 war Flick noch da. Nach der WM ist er nicht direkt entlassen worden, sondern war noch bis September 23 da. Aber das
war noch im Amt.
Das, was ich meinte, war das WM-Jahr 22 mit Flick. So, jetzt haben wir es aufgeräumt.
Genau.
Also WM-Jahr 22, März 22, Hansi Flick, Sinsheim, Israel, Schlotterbeck. So, also Punkt 1, er ist natürlich seitdem gereift und macht natürlich viele Dinge besser und war gegen Italien dann eben halt einer der besten Männer. Und dann war Schlotterbeck auch einer derjenigen, die ausgewechselt werden. Erst die Doppel-6, dann Schlotterbeck, weil es lief ja. Das heißt, auch an ihm kann man schon festmachen, den ein oder anderen Ankerpunkt, den Nagelsmann hatte, den hat er aus verschiedenen Gründen, klar, Verletzungen und so, dann nicht mehr gehabt und hat dann so ein bisschen, dann fing so ein Schlingerkurs an.
Ja, und jetzt müssen wir ja noch eine Prognose stellen für das nächste oder die nächsten beiden Spiele. Meinst du denn, dass er diesen Schlingerkurs jetzt auch mit der Rückkehr von Schlotterbeck irgendwie in den Griff bekommt? Weil natürlich spielen auch noch andere Sachen drin. Auch in der Ära Nagelsmann konnte man sich sehr lange auf Niklas Füllkrug zum Beispiel verlassen. Jetzt ist er gar nicht nominiert, weil er nicht viel Spielpraxis hat. Auch in Florian Wirtz ist unter Nagelsmann eigentlich echt immer ein guter Spieler in der Nationalmannschaft gewesen, hat momentan auch Probleme im Verein. Wohin geht das Ganze jetzt?
Jetzt würde ich gerne mal von dir hören, wie findest du zum jetzigen Zeitpunkt eine Mannschaft, die sich findet, die natürlich Druck hat, die Gegner hat, wo du sagst, zu Hause gegen Luxemburg, bei allem Respekt, ich habe mit Jeff Strasser, dem Luxemburger Nationaltrainer, gesprochen, Interview geführt, können wir auch gerne nochmal verlinken, der gesagt hat, klar, Deutschland ist die beste Mannschaft und so weiter, jetzt musst du dann Nordirland, unangenehm, aber eigentlich musst du noch mehr als in der Slowakei, da mussten halt zwei klare Siege rausspringen. Wie findest du es da, in so einer Phase, in der nicht so viel läuft, ein Pascal Groß, einer dieser Ruhepole in der Mitte, ein Maxi Mittelstädt, der ist seit 2 Jahren immer dabei, rauszunehmen und stattdessen einem Riedle Barco die Chance wieder zu geben, okay, Nene Brown diesmal dazu zu nehmen, so wie Collins letztes Mal. Aber wie findest du solche Zeichen? Füllkrug, Mittelstädt, Groß.
Mich würde es total interessieren, wie er das intern kommuniziert, wenn du halt Spieler plötzlich nicht mehr mitnimmst, die immer eine Konstante waren und die auch eigentlich
Mittelstädt war der beste Mann
so im Verein
in Bratislava. Das war der beste Feldspieler. Der hat rechts gespielt, wo er noch nie gespielt hat.
Ja. Und die aber auch so, also nie so Wellenbewegungen in ihrer Leistung haben, dass du sagst, okay, jetzt sind mal 3 Wochen, wo ich ihn nominieren kann und dann sind wieder ein paar Wochen, wo ich ihn wegschmeißen kann, sondern schon sich irgendwie eine Konstante durchzieht. Und du ja auch eigentlich einen Kader hast, der ja nicht übermäßig viel Erfahrung hat. Also wenn man sich nur die Stürmerposition anguckt, da sind halt mit Burkhardt, Bayer und Woltemade Spieler mit 3, 4 und 5 Länderspielen.
Du hast
also das ist
16
ja auch
Spieler in diesem 25er Kader, der ja jetzt ist, 16, die weniger als 10 Länderspiele haben.
Und da sind auch alle Torhüter darunter. Also du brauchst ja in gewisser Weise auch Spieler, die so eine Mannschaft dann lenken, die denen sagen, was in so einer Situation sein muss. Und erst recht gegen diese kleinen Gegner.
Vorsicht, gibt
da ist
keine
nämlich dann
mehr
die Gefahr dabei. Ja, vermeintlichen kleinen Gegner. Da ist genau das halt wichtig, dass du irgendwie die richtige Einstellung triffst und dass du auch irgendwie eine gewisse Geduld dabei hast. Ansonsten passiert nämlich genau das, was in der Slowakei passiert ist. Und die dann da rauszunehmen, ich finde das super interessant. Würden wahrscheinlich viele gerne einfach mal intern Mäuschen spielen, wie was kommuniziert wurde und wo, in welche Richtung das jetzt geht. Und ich bin so gespannt auf die Aufstellung jetzt gegen Luxemburg, weil das halt auch ein Fingerzeig ist, wem vertraue ich denn momentan? Und ich kann momentan nicht rauslesen und habe auch kein Gefühl dafür, was der Nagelsmann jetzt mit Vertrauen halt vorhat, wenn er schon die angesprochenen von dir, zum Beispiel auch Mittelstädt, Groß und so, dann rausnimmt. Bei Collins kann man das ja verstehen. Ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum er Paul Nebel jetzt auch rausnimmt, weil bei dem habe ich auch das Gefühl gehabt, der war eigentlich eher auf dem Weg, sich in die Mannschaft zu spielen.
Bei Collins kann ich es nicht verstehen. Den Namen wollte ich jetzt, ich hatte noch 2 Gedanken. Der eine ist verbunden mit Namdi Collins, der andere ist verbunden mit Sandro Wagner. Bei Namdi Collins, ich finde, das ist ein herausragend talentierter Bundesligaspieler, der bei Frankfurt gegen Leverkusen auf die Rechtsverteidigerposition muss, weil sich Rasmus Christensen verletzt und dadurch auf dieser Rechtsverteidigerposition ran muss. Dann wird er eingeladen zur Nationalmannschaft und spielt da Grütze, weil er in einem System spielt, die in 1,5 Trainingstagen wurde da die Taktik besprochen, hochschieben, noch nie gemacht, spielt in einer verunsicherten Mannschaft, macht ein schlechtes Spiel und geht aufgrund, weil es bei der Eintracht eben plötzlich eine neue Position wieder für ihn ist, Rechtsverteidiger in der Viererkette statt Innenverteidiger oder rechter Innenverteidiger, was er vorher gespielt hat, der eine gute U21 spielt, EM spielt. Und den hast du dann, den macht er seelisch kaputt.
Kaputt.
Der kommt nach Frankfurt, der kommt, kriegt natürlich aufgrund der Position, die er bei der Nationalmannschaft nicht gut gespielt hat, kriegt mit den Frankfurtern 4 gegen Union, 4 gegen Gladbach, 3 gegen Bayern, 5 gegen Atletico. Der steht völlig neben sich. Der hätte gegen Nordirland in Köln 5 bis 7 Minuten bekommen können, als es 3-1 stand, um zu zeigen, du bist wieder da, du bist einer meiner Hoffnungsträger Richtung 26. Ja, war ein blödes Spiel, hatte meinen Anteil dran hier und lad ihn wieder ein. Jetzt ist er wegen Grippe auch nicht mal bei der U21 dabei, egal, geschenkt. Den hättest du wieder einladen müssen. Jetzt hast du mit Brown den nächsten, mit Barco einen, der ist 4 Jahre nicht dabei. Das ist inkonsistent und inkonsequent. Und Paul Nebel wieder nicht mit nächste, das ist das nächste Thema. Der war doch eigentlich auch auf einem guten Weg, dann nimm den doch nochmal mit. Da sind viele Fragezeichen. Und jetzt Sandro Wagner. Was glaubst du, was ich damit meine?
Das ist was, worüber du diskutieren kannst, weil nach seinem Weggang es bergab ging.
Der hat im März mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ich versuche mal vorsichtig zu formulieren, versucht darauf einzuwirken, dass dieses 3-3 gegen Italien nicht allzu großen Schaden anrichtet oder dass es gar nicht dazu kommt, in der Halbzeit wechseln oder in der zweiten Halbzeit Wechsel vorzunehmen. Der hat dann immer wieder darauf eingewirkt, Julian Nagelsmann zu bremsen bei allzu großen Experimenten, bei allzu großen emotionalen Ausbrüchen in der Mannschaft. Der hat einen unfassbaren Einfluss auf die Spieler gehabt, gerade auf die, die er teilweise ja noch kannte, auf Kimmich, auf Goretzka. Der hat versucht, also so emotional der er selber ist und der ja selber ein absoluter Alpha-Mann ist, hat er trotzdem versucht, eine gewisse Struktur reinzubringen. Und da jetzt niemand mehr in diesem Trainerstab ist, der das macht, Punkt.
Steile These, aber ja, wenn man sich damit beschäftigt, kann da ganz sicher einiges dran sein und es wird sich ja dann auch nochmal vermutlich zeigen in den nächsten Wochen und Monaten, jetzt gerade in der Quali, ob das noch manifestierter wird. Aber es ist genau diese Frage, also brauchte vielleicht auch Julian Nagelsmann in seinem Trainerteam einen Gegenpol, der ihn spiegelt, der ihn ja auch Kontra gibt, um zu zeigen und zu diskutieren, was ist denn jetzt gerade das Wichtige und nicht, dass man immer im Trainerteam einer Meinung ist.
Ab März 25 gab es nie mehr ein ansatzweise harmonisches Verhältnis zwischen Nagelsmann und Wagner. Und wenn man dann nochmal erinnert an die Antrittspressekonferenz, jetzt sind wir wirklich im September 23 oder Oktober dann, also im Herbst 23, der hat gebrannt, ich habe den angerufen, ich habe die Flammen gespürt durch das Telefon, hat Julian Nagelsmann über Sandro Wagner gesagt. Ja, das hat er ein Jahr gemacht, bis nach der EM. Das hat er vielleicht noch ein halbes Jahr gemacht während der Nations League. Und dann, dann war ihm das im wahrsten Sinne des Wortes zu heiß, dem Herrn Nagelsmann mit Sandro Wagner. Und dann ging da nichts mit zusammen. Aber ich will nur sagen, wir sind ja auch dazu da, ein bisschen anzuregen zur Diskussion. Vielleicht sieht das die Community ja eventuell ähnlich.
Oder anders.
Oder anders.
Also wir sind auch gespannt auf ganz andere Meinungen, ob jetzt, ja, doch nochmal die Wende in was auch immer kommt.
Ja, in Sinsheim gegen Luxemburg, in Belfast gegen Nordirland, 6 Punkte. Und dann wird es wahrscheinlich zum Endspiel im November kommen, sei denn man stolpert in Luxemburg.
Aber ich sag dir das gerade in Belfast,
ja, das,
ne?
Ist nicht,
das wird nicht einfach, das ist ein richtiges Drecksspiel.
So ist es. Apropos Drecksspiel, unsere Hot Takes.
Sind auch Drecksspiele?
Das ist ein, dass wir auf die Idee gekommen sind, dass das sinnvoll ist. Es steht weiterhin 1-0 für mich, weil keine 7 gelben Karten im Baden-Württemberg-Derby.
Nein.
Und weder Dortmund gegen Leipzig verloren hat, noch Frankfurt gegen Bayern gewonnen hat. Dementsprechend auch da weiterhin 1-0. Jetzt bin ich gespannt auf deinen Hot Take.
Also ich verhalte mich jetzt in diesem Thema Nationalmannschaft mal wie die Schweiz und gehe da einfach komplett okay raus und konzentriere mich auf andere Spiele am Wochenende. Und ich sage, in der Frauen-Bundesliga, wo das Spitzenspiel ansteht, Wolfsburg gegen München, sage ich, in diesem Spiel gibt es
keinen... Die Bayern haben was gut zu machen.
In diesem Spiel gibt es keinen Sieger, auch wenn die Bayern anrennen werden und die Wolfsburgerin, weiß ich nicht, ob sie an ihr Leistungsmaximum rankommen, weil ja, beide... Also ich sage, die Bayern haben eigentlich Wut im Bauch und die Wolfsburger werden dann mit einem glücklichen Unentschieden rausgehen. Und ich sage aber zusätzlich auch,
dass
in dem anderen Spitzenspiel, nämlich Freiburg gegen Frankfurt, es genauso keinen Sieger geben wird.
Okay, ich wollte gerade sagen, weil das reicht. Sonst hättest du sagen müssen, wie das Unentschieden 2-2-0-0 einsetzt. Okay, also die Bayern mit 1-7 Barcelona, wir wissen alle, die sich mit Frauenfußball ein bisschen auskennen, dazu würde ich mich jetzt mittlerweile zählen, dass Barca eine unfassbare Qualität hat, aber ein 1-7 ist schon hart, aber okay, die reißen es dann also.
Das ist schon richtig hart dafür, dass man eigentlich gesagt hat, so als Bayern, sagen wir mal, ins Halbfinale der Champions League möchte man
hat
gerne
Herbert
kommen.
Hat Herbert Heiner, der Präsident, ja auch gesagt. Wir wollen nach und nach und so.
Richtig.
Also okay, Hardcore, da können wir nächstes Mal drüber reden, wie die Frauen sich gerade schlagen, die Deutschen. Und ich habe ja mit Christian Wück, habe ich in der letzten Kurzfolge gesagt, habe ich mit Christian Wück näher Künstler länger unterhalten mit ein paar Reporterkollegen und da steht ja auch Nations League Halbfinale an. Da gibt's viel Arbeit. Also zweimal unentschieden und eine Kombiwette, schön. Ich gehe jetzt drauf und sage, es müssen mindestens 9 von 11 Spielern richtig sein. Ich gehe jetzt nämlich die Aufstellung bekannt der deutschen Nationalmannschaft und sage, mindestens 9 müssen, also 9, 10 oder 11 Spieler müssen stimmen, sonst
9 von 11.
Sonst stimmt es nicht. Baumann, Raum, Tah, Anton, Baku, Kimmich, Stiller, Wirtz, Woltemade, Gnabry, Adeyemi.
Adeyemi.
Also das wird die Startelf.
Also kein Schlotterbeck,
weil Kovac gesagt hat, bitte gegen Luxemburg nicht. Ich weiß nicht, ob Nagelsmann sich dran hält, aber da setze ich jetzt mal drauf. Und da ja Leveling auch verletzt ist und Baku der einzige Rechtsverteidiger und Brown wahrscheinlich das Experiment nicht direkt Collins 2.0 machen wird, wären das meine Elf. Wenn nicht neun müssen stimmen, neun dieser elf Namen, sonst ist der Hot-Take verloren. Ach komm, zehn.
Ja,
zehn. Es darf nur einer abweichen, sonst ist es kein Hot-Take. Zehn von elf müssen stimmen, sonst ist es verloren.
Finde ich gut. Bei was ganz anderes.
Also elf ist ein bisschen hart, weil es kann immer sich einer verletzen jetzt oder so. Deswegen sage ich, aber neun wäre vielleicht zu wenig. Ich sage zehn. Also zehn oder elf müssen richtig sein. Also in diesem Sinne freuen wir uns auf ein spannendes Frauen-Bundesliga-Wochenende. WM-Quali-Woche, die spannend wird, ja inklusive auch Montag gegen Nordirland. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Almut, hat mich sehr gefreut und halte ich wacker zu sechs seid ihr jetzt, ja.
Ja, kein Problem. Also euch auch eine gute Woche. Wir werden das alles verfolgen, was so läuft. Und natürlich von Männer-WM-Quali bis Frauen-Bundesliga, Frauen-Champions League und sonstiges.
In diesem Sinne, danke
Almut. Zeit.
Ciao.
Ciao, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.